Gesegneten Sabbat. Was für ein Vorrecht, zusammen heute den Sabbat feiern zu können. Und was für ein Vorrecht, heute gemeinsam dieses Thema zu studieren, das wir uns vorgenommen haben, die Schlacht. Einfach mal aus reinem Interesse. Wer von uns hat bisher jedes Thema von Ausweg 2012 nicht vor dem Rechner, sondern live hier mitverfolgt? Schaut euch um. Das sind die Helden dieses Jahres. Ich zähle auf euch, dass ihr noch die letzte Woche durchhaltet. Aber ich denke, wir alle sind bisher gesegnet worden durch das Studium des Wortes Gottes. Wir wollen auch für alle, die gestern das nicht mitbekommen haben, noch einmal kurz zusammenfassen, was wir bisher alles gelernt haben. Und einige von euch können das schon fast auswendig. Wir wollen gemeinsam das kurz durchgehen. Wir haben gelernt, 2012 am 21. Dezember wird wie viel passieren? Nichts, denn der Maya-Kalender ist nicht wirklich was wert in Bezug auf Prophetie, aber es gibt einen Ausweg und der Ausweg ist die Bibel, die biblische Prophetie, vor allem zum Beispiel Daniel 2, die uns sagt, es kommt ein gutes Ende. Aber um die biblische Prophetie zu verstehen, brauchen wir einen Code. Und der Bibelcode, das bedeutet, dass man die Bibelverse miteinander vergleicht, sodass man versteht, was die Prophezeiungen uns sagen. Und als wir diese Prophezeiung studiert haben, zum Beispiel Offenbarung 12, haben wir festgestellt, die Bibel spricht von einem Krieg. Und der Krieg passiert zwischen Satan und Christus. Und in diesem Krieg geht es um das, was? Es geht um das Gesetz Gottes. Und durch diesen Krieg ist die Welt gestürzt worden in ein Chaos und eine Finsternis, ein Tohuwabohu. Und Gottes Antwort ist das Licht, ganz genau. Das Licht ist das Licht des, was ist das Licht? Jesus Christus, das Licht des Evangeliums im Angesicht Jesu Christi, das wir erkennen, wenn wir was studieren. Wenn wir wohin gehen? In das Zelt. Das Zelt stand nämlich für, oder steht für das Heiligtum und steht damit für Jesus, der eine ist. Und Jesus, der nicht nur für uns gestorben ist, sondern unser Hohepriester ist und unser Richter in dem Gericht, das zu einem bestimmten Datum begann, nämlich 1844. Und in diesem Gericht gibt es einen Maßstab, genau. Sehr gut, der Maßstab sind die 10 Gebote. Von diesen 10 Geboten ist vor allem ein Gebot oft ignoriert worden. Dieses Gebot enthält einen Tag. Ganz genau. Und der 10. Tag ist heute, nicht wahr? Der Sabbat, der 7. Tag. Und das viele nicht wissen, hängt zusammen mit einer großen Täuschung durch das Mittelalter, die wir aufgedeckt haben durch die biblische Prophetie. Und wenn wir vor dieser Täuschung gewahrt werden, sind wir vorbereitet auf die Rückkehr. Von wem? Von Jesus Christus, der bald wiederkommen wird, um uns zu holen. Und die Wiederkunft Jesu nebenbei ist was? Sie ist global, sie ist sichtbar, sie ist, er kommt mit allen Engeln, sie ist hörbar, ganz genau. Und er wird die Erde nicht berühren, ganz genau. Damit wir aber persönlich vorbereitet sind, hat Gott uns etwas gegeben in unsere Hand, nämlich den Schlüssel. Und der Schlüssel ist das prophetische Wort, das wir selbst studieren. Da haben wir letzte Woche hier an dieser Stelle drüber gesprochen. Wer von uns hat sich das Versprechen wahrgemacht und hat mehr in der Bibel gelesen als der Woche davor? Jetzt, wie viele von uns haben die Hand letzte Woche gehoben? Wer hat die Hand gehoben? Ehrlich, wer hat die Hand gehoben letztes Mal? Jetzt können wir sehen, dass es einfach ist, die Hand zu heben, aber dass es manchmal schwierig ist, es umzusetzen. Und ich denke, weiß jemand, wie lange es dauert, um Gewohnheiten zu entwickeln? 6 Wochen. Das heißt, nicht entmutigt sein und sagen, ach, es hat nicht funktioniert. Nein, wir bleiben dran. Wir nehmen uns weiter vor, dass wir auch letzte Woche uns entschieden haben, nämlich den Schlüssel selbst für uns zu benutzen und mehr in Gottes Wort zu lesen und mehr zu studieren, damit wir selbst wissen, was wir glauben, nicht wahr? Und zum Glück können wir das auch gemeinsam hier tun. Aber es ist sehr wichtig, dass wir es auch alleine tun. Und mit diesem Schlüssel, den Gott uns gegeben hat, haben wir entdeckt, dass unsere Welt sich in einer was befindet? In einer Rebellion, die wir schon im Alten Testament gesehen haben, die letztendlich natürlich ein Abbild ist dessen, was im Himmel begann. Und angesichts dieser Rebellion hat jeder von uns etwas zu fällen. Eine Entscheidung. Und was ist die Entscheidung, die jeder von uns schon gefällt hat oder noch fällen muss? Die Taufentscheidung. Einen Bund mit Jesus einzugehen, nicht nur im Herzen, sondern auch öffentlich. Und wenn wir einen Bund mit Jesus eingehen, dann wird das nicht nur seelische und geistige und theologische Konsequenzen haben, sondern es betrifft auch unseren Körper. Und deswegen leben wir gesund und enthalten uns all dessen, was die Bibel als schädlich und ungesund bezeichnet. Und mit diesem Schlüssel in der Hand und mit einem gesunden Körper, auch wach im Geist, können wir jetzt die biblische Prophetie, die unsere Zeit betrifft, gut verstehen. Und wir haben gesehen, es gibt dort eine Macht, die behauptet, was zu sein. Der Stellvertreter Christi, auf Griechisch auch der, oder Latein, der Antichrist. Und um welche Macht handelt es sich da? Um das Papst, um den Vatikan. Und wir haben gestern gesehen, dass eine zweite Macht in Offenbarung 13 beschrieben wird. Und welche Macht ist das? Das die USA. Und sie bedroht etwas, nämlich die Freiheit. Und wir haben gesehen, der Vatikan und die USA werden zusammenarbeiten, um nämlich etwas zu orchestrieren, nämlich was? Die Schlacht. Es wird zu einer großen Schlacht kommen. Und um die soll es heute gehen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich uns einladen, noch einmal ganz kurz niederzuknien für ein Anfangsgebet und dann geht es direkt rein in unser Thema. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können und dein Wort verstehen dürfen. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass du uns unterrichtest. Gib, dass wir ohne Vorurteile und ohne vorgefasste Meinung an dein Wort gehen und dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest über die Zeit, die jetzt direkt vor uns liegt. Wir haben gesehen, wie sich Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Wir sehen, wie der Vatikan wieder an Macht gewinnt. Wir sehen, wie die USA eine globale Machtposition einnehmen und zusammenarbeiten. Und wir wissen, du kommst sehr, sehr bald. Und wir möchten dich bitten, dass wir jetzt verstehen, wie wir uns persönlich vorbereiten können, worauf es ankommt in dieser großen Zeit, die Bibelzeit, eine Zeit der Trübsal, wie sie niemand gesehen hat. Und wir möchten dich bitten, Jesus, dass du jetzt alle Störende fernhältst, dass du bei uns bist und uns Aufmerksamkeit schenkst. Amen. Unsere Serie heißt ja überschrieben Ausweg 2012. Was heißt Ausweg auf Latein? Exodus. Und Exodus ist auch der Name eines Buches, nämlich des Buches 2. Mose. Und wir haben schon immer wieder und immer wieder darauf Bezug genommen, weil die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, viele, viele, viele Lektionen enthält. Von dieser Geschichte kann man Lektionen lernen über die Erlösung, kann man Lektionen lernen über die Taufe, man kann Lektionen lernen über den Sabbat und so weiter und so fort. Und auch heute wollen wir noch einmal mit dieser Geschichte kurz beginnen, um eine Lektion zu lernen, die weniger etwas mit unserer persönlichen Erlösung zu tun hat, als vielmehr mit der Endzeit. Wir wissen, das Volk Israel war in der Sklaverei in Ägypten, das haben wir lange und breit erklärt und ausgeführt. Jetzt, wen hat Gott berufen, Israel dort herauszuholen? Mose. Wie hat er das gemacht? Wie hat er ihn berufen? An einem brennenden Dornbusch. Und wir können uns das vorstellen, wie Mose dort die Schafe hüten, plötzlich einen Dornbusch sieht, der brennt und brennt und brennt und nicht vergeht. Und dann nähert er sich und was sagt Gott ihm dann? Zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort ist heilig. Diese Berufung, das Volk herauszuführen, war eine heilige Berufung. Und Gott hat auch einen Auftrag in der Endzeit. Gibt es auch einen Auftrag, das Volk herauszuführen in der Endzeit? Wir haben gelesen letzte Woche, dass Gott sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Gott hat auch einen Exodus, einen Auszug am Ende der Zeit in der Endzeit. Und wird Gott auch dann Menschen berufen, die das sozusagen initiieren, die Menschen herausführen werden? Ja oder nein? Menschen, die schon vorher hinausgekommen sind, die schon eine längere Zeit außerhalb gelebt haben und die jetzt zurückgehen, um die Menschen herauszuholen. Und was erfordert es also? Es erfordert Demut und es erfordert ein Gespür für die Heiligkeit des Auftrages. Lasst uns unsere Schuhe ausziehen, wenn wir bereit sind, Menschen herauszuführen. Jetzt Frage, haben die Israeliten ihn gut aufgenommen, als er zurückkam nach Ägypten? Na, erst schon, nicht wahr? Ganz am Anfang schon, aber dann irgendwann nicht mehr so sehr, weil sie gemerkt haben, dieser Schritt hat mit persönlichen Konsequenzen zu tun. Aber was noch viel entscheidender war, hat Gott sein Volk sofort herausgeführt? Sondern was gab es? Es gab Strafgerichte, Plagen, aber was waren diese Strafgerichte und Plagen eigentlich wirklich? Es war eine Auseinandersetzung zwischen wem? Zwischen Gott und den ägyptischen Göttern. Es war eine Schlacht. Mose geht zum Pharao und sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn, lass ihn ziehen. Und Pharao denkt nicht dran. Und so zeigt uns Gott in dieser Geschichte, dass die endgültige Befreiung des Volkes Gottes nur durch eine Plagenzeit möglich ist. Genauso wie es damals auch nur durch eine Plagenzeit möglich war. Was war die erste Plage, die das Land Ägypten heimgesucht hat? Was war die erste Plage? Das Wasser wurde zu Blut. Ganz genau. Warum hat Gott ausgerechnet das Wasser zu Blut werden lassen? Ich meine, auf welchem Teil der Erde liegt Ägypten? Afrika. Und wo genau in Afrika? Norden, Osten. Ja? Jetzt, was ist da um Ägypten herum? Wüste. Da ist nur Wüste. Aber warum gibt es Ägypten da seine Hochkultur seit tausenden von Jahren? Da gibt es einen einzigen Fluss. Und das ist der Nil. Und welche Einstellung hatten die Ägypter zum Nil? Es war heilig. Es war ihr Gott. Und so sehen wir das, und das ist nur ein Beispiel für alle anderen Plagen, wie Gott in jeder Plage nicht einfach nur eine Plage gesandt hat, sondern eine Auseinandersetzung hatte mit den Göttern Israels und Ägyptens und gezeigt hat, wie er stärker ist. Dass also das sogenannte ägyptische Wasser des Lebens in Wirklichkeit ein Wasser des Todes war. Was war die zweite Plage? Das zweite Plage waren Frösche, ganz genau. Was war die dritte Plage? Mücken. Was war die vierte Plage? Stechfliegen oder Hundsfliegen, genau. Was war die fünfte Plage? Die Viehpest, genau. Dann kam die Viehpest. Was war die sechste Plage? Sechste Plage war? Sicher? Die Geschwüre, genau. Dann kam die siebte Plage, die? Hagel. Die meisten schauen und gucken irgendwas auf meiner Stirn steht. Was ist die achte Plage? Heuschrecken, genau. Einige gucken. Und die neunte Plage? Finsternis, ganz genau. Und so hat Gott in verschiedenen Plagen, die immer schwerer und schwerer wurden, das dem Volk gezeigt, dass es nicht ohne Auseinandersetzung geht, nicht ohne Schwierigkeiten, um dort hinauszukommen. Aber selbst nach neun Plagen hat der Pharao das Volk immer noch nicht losziehen lassen. Was hat er meistens nach jeder Plage gesagt, gleich, also während die Plage war? Was? Betet für mich, nicht wahr? Ich werde sie ziehen lassen, nur lass die Plage aufhören, nicht wahr? Und dann? Was sagt die Bibel? Was ist mit dem Herzen des Pharao passiert? Es verhärtete sich, verstockte sich. Mit jedem Gnadenangebot, das er ausschlug, wurde das Herz des Pharao härter und härter und härter. Und dann kam es zur letzten Plage. Was war die letzte Plage? Die Bibel sagt, dass die Israeliten ein Zeichen machen sollten. Ein Zeichen, Blut an die Türpfosten gestrichen, als Zeichen dafür, dass sie ausziehen werden. Das Zeichen für den Ausweg, sozusagen. Und in dieser Nacht starb jeder erstgeborene Mensch, jedes erstgeborene Tier, wo kein Blut an den Türpfosten gewesen ist. Und diese entscheidende letzte Plage war der Sieg. Der Sieg war im Blut, das auf Jesus Christus hingewiesen hat. Und diese 10 Plagen sind ein Typus, ein Hinweis auf das, was am Ende der Zeit passieren wird. Also, was können wir daraus lernen? Erstens, die endzeitliche Befreiung wird nicht ohne Auseinandersetzung abgehen. Zweitens, es wird Plagen geben. Drittens, die Plagen werden so sein, dass sie sich auf die Sünden und die Abgötterei sozusagen der abgefallenen Menschen beziehen. So wie der Nil zu Blut wurde, weil die Menschen den Nil angebetet haben, so werden auch in der Zukunft, in der Endzeit Plagen kommen, die sich auf die Sünden der Menschen beziehen. Dazu gleich noch mehr. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Prophetie hinein. Und es ist ja gesagt, dass all diese Dinge, die passiert sind was? Vorbilder, Typen, Dinge, die als Gleichnis uns gegeben sind und sie wurden uns zur was? Zur Warnung aufgegeben. Wir haben das letzte Woche schon angeschaut mit der Geschichte von Noah. Frage, wenn wir diese Geschichte von den 10 Plagen lesen, wer von uns fühlt sich gewarnt? Geht bei jemandem die roten Alarmglocken los? Ganz ehrlich. Wenn bei uns nicht die roten Alarmglocken losgehen, wenn wir uns nicht gewarnt fühlen durch diese Geschichte, dann erfüllt der Text nicht seine Wirkung, die er eigentlich haben sollte. Das heißt, wir lesen den Text nicht so, wie wir ihn lesen sollten. Wenn wir diese Geschichten lesen, sollten wir sie nicht einfach lesen und sagen, ah, wie wunderbar, Gott hat sein Volk befreit, sondern wir sollten sehen, aha, hier gibt es Hinweise, Prinzipien, die uns helfen zu verstehen, wie es mir gehen wird, vielleicht in einer kurzen Zeit. Denn sie wurden zur Warnung aufgeschrieben für uns, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Jetzt frage, leben wir am Ende der Weltzeit, ja oder nein? Definitiv, Jesus kommt sehr bald wieder. Wir haben schon viele, viele Indizien gesehen. Und wir sollten uns diese Dinge genauer annehmen. Uns wird gesagt, in Offenbarung 13, das haben wir am Dienstag gemeinsam studiert, ich hoffe, viele haben es auch vor dem Livestream gesehen, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe, 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Wir haben dieses Tier ausführlich studiert und wir haben gesehen, dass dieses Tier mit einer Macht aus Daniel völlige Parallelen hat, also identisch ist. Welche Macht aus Daniel ist identisch mit diesem Tier aus dem Meer? Das kleine Horn, ganz genau, das kleine Horn aus Daniel Kapitel 7. Und dieses kleine Horn, dieses Tier aus dem Meer, stellt welche Macht dar? Es stellt die Macht dar des Vatikan, der römisch-katholischen Kirche, in ihrer politischen Funktion. Haben wir deutlich gesehen, das Tier, das kleine Horn, das emporstieg, das große Dinge redete und so weiter und so fort. Jetzt, wir haben auch gesehen, dass diese Todeswunde, die sie bekommen hat, geheilt wurde. Wann war die Todeswunde nochmal? 1798. Sie wurde geheilt und die ganze Erde ist mittlerweile dabei, sich mehr und mehr diesem Tier hinzuwenden, es mehr und mehr als eine moralische Instanz auf Weltebene anzuerkennen. Nicht nur alle Religionen, sondern immer mehr auch alle Nationen erkennen den Führer dieses Systems als einen moralischen Führer, als so einen Ehrenvorsitzenden sozusagen dieser großen neuen Weltgesellschaft. Und die Bibel sagt, dass die ganze Erde sich verwundert. Wir haben gestern eine andere Macht kennengelernt. Und diese andere Macht war die USA. Und dazu kommen wir gleich, nachdem wir uns noch einmal hier diese Hure angeschaut haben, die in der Wüste gewesen ist, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, voller Namen der Lästerung. Wir haben schon angefangen, dieses Geheimnis dieser Hure ein wenig zu entfalten. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass da Weisheit dazugehört und wir hoffentlich auch Weisheit haben, oder? Denn diese 7 Häupter sind zunächst einmal was? 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Eine Frau steht in der Bibel wofür? Für eine Gemeinde, für eine Kirche gibt es eine Kirche, die auf 7 Bergen sitzt. Die römisch-katholische Kirche auf den 7 Hügeln der Stadt Rom. Aber dann heißt es auch, dass in einer zweiten Anwendung diese 7 Häupter nicht nur 7 Berge sind, sondern auch 7 Königreiche. Das heißt, in einer weiteren prophetischen Ausdeutung stehen diese 7 Köpfe aus Offenbarung 17 für 7 Weltmächte, die aufeinander folgen würden, durch Daniel und Offenbarung hindurch. Und wir haben gestern angefangen, dieses Thema ein bisschen genauer zu betrachten. Denn wir wollen ja wissen, wer sind die entscheidenden Endzeitspieler der Politik. Es heißt hier, dass Weisheit wir dann bekommen, wenn wir Daniel studieren. Denn dieses Buch ist auf die letzte Zeit versiegelt. Und wenn wir es durchforschen, dann werden wir was finden. Große Erkenntnis. Jetzt, es gibt viele, die die Bibel lesen und sagen, naja, ich verstehe nicht so viel. Aber die Frage ist, durchforschst du das Buch Daniel? Wer von uns durchforscht das Buch Daniel? Ich meine nicht, wer von uns weiß, was in Daniel 1 steht. Und wer von uns kann Daniel 6 als Kindergeschichte erzählen? Sondern wer durchforscht? Jetzt, was meint das Wort forschen? Auf den Grund gehen. Graben. Ja, ein Forscher sucht was? Er sucht etwas, was er noch nicht kennt, oder? Sonst bin ich kein Forscher. Wenn ich nur etwas suche, was ich schon kenne und einfach nochmal Daniel 6 durchlese und sage, wunderbar, ist genauso, wie ich es in der Kindergeschichte gehört habe, dann bin ich kein Forscher. Dann bestätige ich nur das, was ich weiß. Aber Weisheit kommt dadurch, dass wir die Bibel nehmen, zum Beispiel das Buch Daniel, und forschen. Mit dieser Einstellung, ich möchte mehr verstehen. Ich möchte etwas verstehen, was ich bisher noch nicht verstanden habe. Schon mal so an die Bibel rangegangen? Dass du die Bibel aufgeschlagen hast und gesagt, ich möchte etwas verstehen, was ich vorher noch nicht verstanden habe. Dann sind wir Forscher. Und jeder, der das macht, denn das heißt nicht nur einige wenige, sondern viele. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden, lieber Freund, liebe Freundin, auch dir zuschaut, wenn du dir die Prophetie nimmst und selbst forschst und selbst Vers mit Vers vergleichst, wirst du große Erkenntnis finden. Und wir haben gestern angefangen, dieses Geheimnis der Hure Babylon genauer anzuschauen. Wir haben gesagt, von diesen 7 Königen sind was? 5 gefallen. Jetzt kann sich noch jemand erinnern, zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte sieht Johannes diese Hure auf dem Tier? Johannes lebte kurz vor seinem Tod natürlich, aber zu welchem Zeitpunkt sieht er in der Vision dieses Tier? Wir haben ja gesagt, er sah dieses Tier wo? In der? Jetzt gehen wir mal zurück, okay. Manch einem. Er saß wo in der? Wüste, okay. Wüste steht wofür in der Bibel? Biblischen Prophetie. In der Offenbarung. Die Wüste steht für? Wo kommt die Wüste vor? Keine Menschen? Welcher Zeitraum ist mit der Wüste verbunden? In der Offenbarung, Offenbarung 12, haben wir oft angeschaut. Das dunkle Mittelalter, genau, denn die Frau war ja auch in die Wüste geflohen. Für wie lange? Für 1260 Tage. Okay, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, falls das in Vergessenheit geraten worden ist. Er sieht die Frau in der Wüste und die Wüste in Offenbarung ist der Zeitraum, wo die Frau für 1260 Jahre, die reine Frau, für 1260 Jahre verfolgt wurde. Und zwar anfangend von 538 bis 1798. Und innerhalb dieses Zeitraumes von 538 bis 1798 sieht er diese Hure in der Wüste. Frage, sieht er sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Warum am Ende? Das ist danach die Schlussfolgerung. Aber warum sieht er sie am Ende? Weil sie schon betrunken war von dem Blut der Heiligen. Denn während der 1260 Jahre würde sie die Heiligen vernichten. Ich würde Krieg führen gegen die Heiligen. Und er sagt, ich sah sie, war berauscht vom Blut der Heiligen. Er sieht sie also am Ende. Mit anderen Worten, Offenbarung 17 als Vision spielt im Jahre 1798. Haben wir das alle verstanden? Oder soll ich es mal erklären? Einige gucken so. Er sieht die Frau in der Wüste. Die Wüste ist der Zeitraum von 538 bis 1798. In dieser Zeit verfolgt die Hure die Gemeinde und tötet die Heiligen. Und es heißt, als er sie sieht, ist sie schon berauscht. Sie berauscht sich nicht gerade, sondern sie ist schon berauscht mit dem Blut der Heiligen. Das heißt, es ist gerade geschehen. Er sieht die Hure im Jahr 1798. Und das ist der Zeitpunkt, von dem wir jetzt ablesen müssen, wer ist gefallen, wer kommt noch, wer ist schon da, nicht wahr? Denn wenn ich sage, das spielt im Jahre 100, habe ich ein großes Problem in der biblischen Prophetie. Versteht ihr? 1798 ist der Zeitpunkt, wo er sie sieht. Jetzt gehen wir nochmal da durch. Er sagt, 5 sind gefallen. Wer sind diese 5? Babylon? Babylon war von wann bis wann? 605 bis 539 vor Christus. Babylon wurde in Daniel dargestellt mit wie vielen Flügeln? 2, genau. In Daniel 2 dargestellt durch welches Metall? Gold, genau. Und welcher König war der berühmteste König von Babylon? Nebukadnezar, okay. Wer ist der zweite, der gefallen ist? Medo-Persien. Medo-Persien wurde dargestellt in Daniel 7 als? Bär. Mit wie vielen Rippen im Maul? 3. Die 3 Rippen sind? Ägypten, Babylon und Lydien, ganz genau. Medo-Persien regierte von 539 bis 331 vor Christus. In Daniel 8 wird Medo-Persien dargestellt als Widder, ganz genau. Und in Daniel 2 als Silber. Gut, das nochmal zu wiederholen, oder? Gut, nochmal zu wiederholen. Wer ist denn die dritte Macht, die gefallen ist? Griechenland. Griechenland, dargestellt mit 4 Köpfen und 4 Hörnern. Die 4 Köpfe stehen für? 4 Diadochen. Als da wären? Ptolemäus? Seleukos? Lysimachos und? Kassander. Wunderbar. Wer war der erste König von Griechenland? Alexander Große, dargestellt in Daniel 8 als ein? Also ein großes Horn auf einem Ziegenbock. Nicht wahr? Der Ziegenbock steht für Griechenland. Das große Horn war Alexander der Große. Und In deinem 2 ist das welches Metall? Bronze, genau. Ein bisschen Gedankenübung. Und dann kommt die vierte Macht. Die vierte Macht war? Rom, ganz genau, dargestellt durch ein schreckliches Tier. Mit wie vielen Hörnern? 10, aber später sind es dann? 8, genau, dann 3 fallen aus, ein anderes kommt davor, nicht wahr? Ein kleines Horn. Das Römische Reich regierte von 168 vor Christus bis 476 nach Christus und in Daniel 2 wird es dargestellt als ein eisernes Reich. Das schreckliche Tier hat welche Zähne? Eiserne Zähne, ganz genau. Und diese 10 Hörner, die es ursprünglich hat, standen wofür? Für die 10 Königreiche in? Wo? In Europa. Zählen wir jetzt nicht alle auf. Und dann kam als 5. Macht. Wer war das, die 5. Macht, die wirklich Bedeutung hatte in der Weltgeschichte? Dieses Tier aus dem Meer. Das kleine Horn. Die mittelalterliche Kirche der Vatikanstadt von 538 bis 1798. So sehen wir, wie Johannes in seiner Vision von 600 vor Christus bis ans Ende des 18. Jahrhunderts eine durchgehende Reihe von Weltmächten beschreibt, die die ganze Weltgeschichte deutlich bestimmt haben. Und dann sagt er, 5 sind gefallen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, der Vatikan und einer ist da. Jetzt wäre es diese eine Macht, die 1798 als einzige Weltmacht, gerade im Entstehen, sozusagen den Staffelstab übernimmt, von Babylon, von Rom, von Medo-Persien, von Griechenland und vom Vatikan. Es ist nach der biblischen Prophetie Amerika als die 6. große Weltmacht. Haben wir gestern angeschaut. Ein Tier mit 2 Hörnern, gleich wie einem Lamm. Mit dem christlichen Charakter haben wir gesprochen, über die Trennung von Kirche und Staat und so weiter und so fort, als eine junge Nation, die keine andere Nation niederwerfen musste. Und diese Macht ist zurzeit die Macht, wo wir uns gerade prophetisch befinden. Wir befinden uns nach Offenbarung 17 zur Zeit der 6. Macht. Aber dann haben wir gestern etwas Interessantes gelesen. Nicht nur sind 5 gefallen und nicht nur ist einer gerade da, sondern einer kommt noch. Die Bibel sagt, der andere ist noch nicht gekommen. Von welchem Zeitraum spricht er? Spricht er hier vom Zeitraum 2012? Sondern vom Zeitraum 1798, nicht wahr? Der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Jetzt, was sagt die Bibel? Wer ist dieser andere? Wer kommt noch? Und hier haben wir die Antwort im übernächsten Vers. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, jetzt auf dem Tier in Offenbarung 17, ja, sind was? Sie sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde, was? Zusammen mit dem Tier. Das heißt, was lernen wir aus diesem Vers über diese Zukunftsmacht? Erstens, was lernen wir darüber? Es sind eigentlich 10. Es ist also nicht nur ein Königreich, nur eine Macht, sondern es sind mehrere Mächte, die zusammenkommen werden. Okay? Was noch? Es ist in der Zukunft, ja? Und wir können auch sehen, bisher in der Geschichte gab es noch keine Macht, die aus 10 Mächten bestand. Nicht wahr? Richtig? Was noch? Sie werden nur eine kurze Zeit regieren, nicht viele Jahrhunderte wie im Mittelalter. Was noch? Mit dem Tier. Das heißt, wann können sie erst kommen? Wenn das Tier voll geheilt ist. Logisch. Denn sie werden ihre Macht empfangen mit dem Tier. Wenn das Tier sich voll entfaltet hat, wieder von seiner tödlichen Wunde, dann werden auch diese 10 Könige zu einer großen Bedeutung kommen. Jetzt kann ich also sagen, diese 10 Könige sind China? Kann ich sagen, diese 10 Könige sind Deutschland? Kann ich sagen, diese 10 Könige sind die UNO? Wer weiß, wenn die UNO irgendwann mal beschließt, Weltherrschaft zu übernehmen und sich in 10 Gebiete aufteilt, könnte sein, ja? Aber kann ich es mit Sicherheit heute sagen? Nicht. Und deswegen sagen wir nicht mehr, als die Bibel sagt. Wir könnten uns jetzt in Spekulation hineinbegeben und sagen, ja, da gibt es so bestimmte Theorien, nicht wahr? Und bestimmte Dinge, die da spekuliert werden, dass irgendwann eine Weltregierung die Welt in 10 Teile aufteilt und so weiter. Scheint plausibel, könnte sein. Wir bleiben bei der Feststellung, es werden 10 Könige sein. Es wird eine weltweite Herrschaft sein. Wir können sie als die Zukunftsregierung bezeichnen. Und dann heißt es, diese haben einen einmütigen Sinn. Jetzt, das ist merkwürdig, denn wenn wir heute von verschiedenen Nationen reden, wie ist ihre Beziehung meistens zueinander? Gespalten, man ist sich nicht ganz einig, nicht wahr? Man muss ständig Diplomaten hin und her schicken, um irgendwie Gemeinsamkeit zu erzeugen. Aber hier heißt es, dass diese weltbeherrschende Macht am Ende, diese Zukunftsregierung, diese politische Macht von mehreren Königen oder mehreren Weltmächten sozusagen, dass sie einen einmütigen Sinn haben. Und was tun sie dann? Sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Jetzt, wer ist das Tier? Das ist der Vatikan. Haben wir etwas gelesen darüber, dass diese Zukunftsregierung religiösen Charakter hat? Sagt die Bibel etwas darüber? Haben wir gelesen, dass die Zukunftsregierung religiösen Charakter hat, die 10 Könige? Wo habt ihr das gelesen? Welchen Vers? Die Bibel sagt nur, es werden 10 Könige sein, richtig? 10 Königreiche. Da steht nichts von einem religiösen Charakter. Das heißt, es wird eine politische Macht sein, aber sie wird was tun. Sie wird ihre Macht übergeben dem Kirchenstaat. Und sie wird sozusagen ihre politische Macht der Kirche übergeben. Das heißt, wir haben es damit zu tun. Die Bibel sagt voraus, dass es in naher Zukunft eine weltweite Regierung geben wird, eine weltweite Herrschaft von einer Verbindung von mehreren Weltmächten, die nicht religiös in sich selbst sind, die aber ihre Macht und ihre Herrschaft, das heißt ihre Autorität, ihre gesetzgebende Autorität, wem unterstellen? Dem Vatikan. Und mit ihm gemeinsam herrschen werden. Mit dem Tier, mit der Frau sozusagen auf dem Tier, mit der Religion, die den Staat beherrscht. Und dann heißt es hier, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Welcher Zeitraum spielen wir hier? Offenbarung 17 ist in 1798, gut. Immer daran denken, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und wird aus dem Abgrund heraufkommen. Und um welche Macht handelt es sich natürlich hier? Es ist das. Der Vatikan, der gewesen ist, der zu dem Zeitpunkt 1798 gerade nicht war. Warum? Weil er eine tödliche Wunde bekommen hat und dann aus dem Abgrund heraufkommen wird. Also fassen wir zusammen. Ganz einfach gesprochen. Wir haben den Vatikan bis 1798 gehabt. Der Vatikan hat seine tödliche Wunde bekommen. Gleichzeitig ist die USA zur Weltmacht aufgestiegen. Die Bibel sagt, dass neben der USA, die als Weltmacht jetzt regiert, eine andere Macht, eine Zukunftsregierung von 10 Königen sozusagen zusammenkommen wird, 10 Mächte, die zusammenkommen werden, als Zukunftsregierung, die Welt beherrschen werden. Und dann gemeinsam werden sie ihre Macht dem wiedererstarkten, wiedergeheilten Vatikan übergeben, sodass wer am Ende die völlige Führung hat? Die römisch-katholische Kirche im Vatikan. Das wird die letzte Weltherrschaft sein. Denn die Bibel sagt, und das ist sehr interessant, das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der was? Der Achte und ist einer von den 7. Ein bisschen verwirrend, nicht wahr? Wie kann das Tier der Achte sein und einer von den 7? Schauen wir uns diese Grafik mal an. Wie viele Buchstaben gibt es hier? Wer ist für 8? Wer ist für 7? 7 und 8? 7 und 8. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber der 8. ist auch einer von den 7. Logisch, oder? Ganz einfach. Der 8. ist einer von den 7. Warum? Weil der 8. eine Wiederholung einer Macht ist, eines Buchstabens ist vielmehr, der schon mal da gewesen ist. Jetzt, für wen steht wohl B? Babylon. M steht für Medo-Persien. G steht für Griechenland. Rom. Vatikan. U steht für USA und dann kommt Z für Zukunftsregierung, genau. Und dann kommt nochmal der Vatikan. Das ist die Weltgeschichte von 605 bis zur Wiederkunft. Relativ übersichtlich, oder? Alles andere, was sonst Weltgeschichte noch bedeutet, muss sich diesem grundlegenden Muster anpassen. Das ist die gesamte Weltgeschichte von 605 vor Christus bis zur Wiederkunft. Und wo sind wir gerade? Hier, aber nicht hier, nicht wahr? Wir sind eher hier so unten, so. So quasi hier schon, so. Und wie lange wird das dauern? Sehr kurz. Und sie werden gemeinsam regieren. Das heißt, diese drei sind letztendlich, sie wechseln sich nicht mehr wirklich ab, sondern sie kommen zusammen, wie wir gleich noch sehen werden. Schauen wir uns das weiter an. Wir haben gesagt, sie übergeben ihre Macht und ihre Herrschaft dem Tier. Und wir wissen bereits, dass das Tier schon mal seine Macht und Herrschaft bekommen hat, nicht wahr? Vor Beginn des Mittelalters wurde uns gesagt, dass das Tier aus Offenbarung 13 seine Macht und seinen Thron und seine Kraft von wem bekommen hat? Von wem? Von wem? Vom Drachen. Okay, danke. Wer ist der Drache? Aber wir haben auch gesagt, den Thron und die große Vollmacht und die Kraft hat die katholische Kirche ja nicht direkt vom Satan bekommen, sondern von wem? Nicht von Gott. Von Rom. Warum? Denn obwohl der Drache Satan ist, wirkt Satan durch menschliche Regierung und hat Satan durch das Römische Reich gewirkt, ja oder nein? Das heißt, wir haben gesagt, dass der Drache als Symbol für Satan und sowohl auch als Symbol für das Römische Reich seine Kraft und seinen Thron und seine Vollmacht dem Tier übergeben hat zu Beginn des Mittelalters. Das heißt, wir hatten eine nicht religiöse, eine rein politische Macht, die Weltherrschaft hatte, die vom Satan benutzt wurde, die dann ihre Macht und ihren Thron übergeben hat, sodass das aufkommende Papsttum das Mittelalter beginnen konnte. Und genau dieser Mechanismus wird sich am Ende wiederholen, dass wieder eine weltweite Regierung, die nicht religiös in sich selbst ist, ihre Macht und ihre Kraft und ihre Autorität übergeben wird an das wiedererstarkte Papsttum. Die Geschichte wiederholt sich. Der Salomo sagt einmal, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Man könnte also, so wie damals Rom wie ein Drache funktioniert hat, quasi Satans Ziel ausgeführt hat, so könnte man auch diese Zukunftsregierung dann als eine Art Drachen bezeichnen. Und genau das geschieht auch in der Bibel. Wir haben zweimal den gleichen Punkt. Aus einer weltlichen, heidnischen sozusagen, politischen Macht wird die Macht übergeben an den Vatikan. Und genau das wird hier am Ende der Zeit auch nochmal passieren. Nun, gehen wir weiter. Es heißt, die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Wird der Vatikan die politischen Nationen abschaffen, ja oder nein? Nein. Hat im Mittelalter die Kirche alle Nationen abgeschafft? Nein. Die Nationen blieben bestehen, aber sie wurden alle kontrolliert und regiert sozusagen und geführt oder in dem Fall mehr verführt von dieser Kirche. Und so wird uns gesagt, dass auch diese Hure die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Und das ist etwas, was man jetzt auch im Glauben sehen darf oder auch nicht. Denn wenn ich mir die Nachrichten anschaue, wie oft habe ich den Eindruck, dass unsere Politiker geführt werden von der Kirche? Manche sagen ziemlich oft. Aber nicht, es ist nicht mehr so offensichtlich, nicht wahr? Aber die Bibel gibt uns ein Geheimnis. Sie sagt in Wirklichkeit, je mehr diese Hure an Macht gewinnt, desto mehr ist sie die eigentlich Regierende. Und darf ich mal ein kurzes Wort hier noch sagen über das, was manche sehr beschäftigt. Es gibt einige Leute, die sich sehr viel beschäftigen mit den Freimaurern und den Illuminaten und den Geheimbünden. Schon mal gehört? Frage. Ist es möglich, dass diese Dinge existieren? Durchaus sogar wahrscheinlich, oder? Aber sind die Illuminaten die Drahtzieher der Politik, ja oder nein? Ja oder nein? Sind die Freimaurer die Drahtzieher der Politik? Nach der Bibel ist wer der Drahtzieher der Politik? Die große Stadt, die Kirche. Babylon. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil manchmal bekommt man vor lauter politischen Informationen, die man auch durch Insider-Informationen bekommt, dass, wow, das hätte das gedacht und hinter den Kulissen, was alles abgeht, verliert man den Blick von den einfachen Tatsachen, die ihm die Bibel gibt. Sehr wichtig. Und eines der größten Geheimnisse der Kriegsführung ist es, abzulenken, richtig? Wenn ich im Geheimen unterwegs bin, gibt es keine bessere Methode, als die Menschen auf viele andere Geheimoperationen hinzuweisen, nur nicht auf meine eigene. Deswegen, nach der Bibel ist der Hauptspieler in der ganzen Sache, wer? Die Hure Babylon. Sie hat die Königsherrschaft, sie regiert über alles. Und sie wird am Ende der Zeit alle Fäden zusammenhalten. Und ja, die wird bestimmt viele andere Organisationen gegründet haben, das kann sein. Aber sie ist das eigentliche Ziel der biblischen Prophetie. Und hat jemand schon mal eine Prophezeiung über Illuminaten gefunden in der Bibel? Der Anfang seines Königreiches war Babel. Und wir haben gesehen, dass schon damals es die große Stadt genannt wurde. Jetzt können wir uns erinnern an den Vortrag, als wir über Nimrod gesprochen haben, über die Entstehung von Babylon. Was war sozusagen das Kennzeichen dieser Entstehung von Babylon? Kann sich jemand erinnern? Was waren die Kennzeichen? Es gab diesen Turm, nicht wahr? Die eigenen Werke hin zum Himmel. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen alle zusammenkommen. Es ging um Einheit, nicht wahr? Eine Sprache, eine Kultur, ein Volk, eine Einheit. Globalisierung sozusagen. Alle in die Stadt hinein. Ja? Und wir sehen genau die gleiche Tendenz heute, nicht wahr? Eine Kultur, eine Weltleitkultur, am besten eine Religion, alle zusammen. Und vor allem sehen wir auch diese Zentralisierung immer zu den Städten zu, nicht wahr? Genau das damals ist es auch passiert. Und dann wird uns gesagt, dass in Babylon eine abgefallene Religion sich mit politischer Gewalt verbunden hat. Und genau das ist Babylon. Gehen wir ein Stück weiter. Es heißt, auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Jetzt, wenn es eine Mutter gibt, wen gibt es noch? Töchter. Manche Übersetzungen sagen auch die Mutter der Huren. Jetzt, was ist eine Hure? Ist ja kein schöner Begriff, oder? Was ist eine Hure? Eine Hure ist eine Frau erstmal, okay? Eine Hure ist eine Frau, die Verbindung eingeht, die sie nicht eingehen sollte, nach biblischem Maßstab, richtig? Wenn also eine Frau eine Kirche ist, ist diese Kirche eine Kirche, die Verbindungen eingeht, die sie nicht eingehen sollte und die gleichzeitig untreu ist zu ihrem eigentlichen Versprechen. Jetzt, wenn es die Mutter der Hurerei ist oder die Mutter der Huren, dann gibt es wie viele Huren? Viele. Aber eine ist die Mutter, eine ist sozusagen die Quelle von all dem. Und das ist diese Hure. Aber da gibt es noch mehr Huren, die die gleichen Ideen, die gleichen Praktiken übernommen haben, so wie Kinder oft die Traditionen ihrer Eltern übernehmen. Macht das Sinn? Und so warnt uns die Bibel nicht nur vor der einen Kirche, sondern vor allen Kirchen, die sich mit dem Staat verbinden. Vor allen Kirchen, die sich vom Bund Gottes lösen, von seinen Gesetzen und von seinem ewigen Evangelium, die sich alle auf die Irrtümer berufen und an den Irrtümern festhalten, die diese Mutter erfunden hat. Und es heißt, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Es kommt zu einer Schlacht. Manche Menschen glauben, dass Armageddon ein Aufeinandertreffen all der islamistischen Armeen gegen Israel sein wird. Manche glauben, Armageddon wird der große Kampf, wenn Russland und China und Amerika im Nahen Osten um das Öl kämpfen. Aber die Bibel sagt, wogegen geht der Krieg? Der Krieg geht gegen das Lamm. Liebe Freunde, wir nähern uns mit großen Schritten einer Zeit, wo es eine Schlacht geben wird, nicht um Öl und nicht um Territorium, sondern um Religion. Die größte Schlacht, die es jemals gegeben hat, sie werden mit dem Lamm Krieg führen. Und wer hat zuerst Krieg geführt gegen das Lamm? Das war Satan. Das heißt, die gleiche Rebellion, die im Himmel begann, die auf Erden weitergeführt worden ist, die wird am Ende der Zeit nach den gleichen Kriterien, mit den gleichen Prinzipien wieder stattfinden. Gab es da zur Zeit vor der Sintflut große Schlachten zwischen einzelnen Nationen? Nicht unbedingt, oder? Aber es gab einen Kampf gegen Gott, einen gewaltigen Abfall. Und genau diese Schlacht soll uns beschäftigen. Jesus Christus, das Lamm Gottes, wird angegriffen von einer dreifachen Allianz. Es heißt hier in Offenbarung 16, Vers 16, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten. Also, sehen wir gut aufgepasst hat. Der falsche Prophet, wer ist der falsche Prophet? Wer hat gestern gut aufgepasst? Wer ist der falsche Prophet? Amerika, die USA. Der falsche Prophet, wer ist das Tier? Der Vatikan. Und wer ist der Drache? Satan. Aber am Ende wirkt er durch die... Okay, wir gehen noch mal ein paar Folien zurück. Nur so als Erinnerung. Rom, Drache, Vatikan. Zukunftsregierung, Drache, Vatikan. Okay, merken? Ja. Wer ist der Drache? Die Zukunftsregierung, die genauso dem Vatikan ihre Macht übergeben wird, so wie damals der Drache dem Tier aus dem Meer die Macht übergeben hat. Wir haben also eine Dreifachheit, die alle drei unterschiedlich sind, aber trotzdem völlige Einheit haben. Jetzt, an was erinnert uns das? An die? An die Dreieinigkeit, nicht wahr? In der Dreieinigkeit haben wir Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die alle drei unterschiedlich sind, aber alle drei zusammenwirken und völlig einig sind mit dem Ziel für die Menschheit, für den Frieden. Und hier haben wir drei Mächte, die man unterscheiden kann, die Zukunftsregierung, den Vatikan und die USA, die gemeinsam zusammenwirken werden gegen Christus. Der Satan ist ein genauer Fälscher. Der ist nicht oberflächlich. Wenn Satan fälscht, fälscht er so genau, dass man selbst als ungefallener Engel fast glauben könnte, das ist die Wahrheit, richtig? Das ist ein indirekter Beweis auch für die Existenz der Dreieinigkeit. Weil wenn es nur zwei gäbe oder einen, hätte Satan am Ende nicht drei gehabt, richtig? Die hier verführen. Es heißt aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten. Und hier haben wir sie. Der falsche Prophet, der Drache und das Tier. Sie alle drei werden existieren. Also die USA existieren bis zur Wiederkunft? Interessante Nachricht, nicht wahr? Die USA werden nicht zugrunde gehen. Das heißt, sie werden zugrunde gehen, aber sie werden nicht existieren als, nicht aufhören zu existieren. Diese Zukunftsregierung, wie auch immer sie heißen wird, welchen Namen sie tragen wird, wissen wir noch nicht, wird die Zukunft zeigen, ist der Drache und der Vatikan, der moderne Vatikan, wird das Tier sein. Sie drei zusammen werden in dieser letzten Schlacht die Federführung übernehmen und werden Krieg führen gegen wen? Gegen Jesus. Und ihr Lieben, wenn wir über Politik sprechen, dann geht es nicht darum, dass, ach, da gibt es schon wieder wirtschaftspolitische Dinge und da gibt es diese Krisen und das und ach, was wird aus meinem Geld? Wir müssen verstehen, dass nach der Bibel die endzeitliche Auseinandersetzung gegen Jesus geht. Das heißt, diese drei Mächte kämpfen gegen Jesus. Und wenn ich mich auf die Seite Jesus stelle, auf welche Seite habe ich mich dann gestellt aus Ihrer Sicht? Auf die Feindesseite. Und ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich bewusst machen, was es bedeutet, wenn diese drei Mächte uns als Feinde sehen. Jetzt, was ist mit Menschen, die USA als Feinde ansehen? Terroristen. Was machen die mit solchen Leuten? Da müssen wir gar nicht ins Mittelalter schauen. Was geschieht zurzeit mit Menschen, von denen die USA glaubt, dass sie ihre Feinde sind? Fragt mal die afghanischen Mitmenschen, die einfach eingezogen worden sind in dieses Lager dort, in Guantanamo. Und die Bibel sagt, der letzte Kampf richtet sich nicht gegen den Islam oder gegen irgendwas anderes, sondern gegen Christus. Und jeder, wer die ganze Wahrheit über Christus auf seiner Seite hat, der wird zum Feind. Jetzt. Es heißt, sie schicken drei unreine Geister gleich Fröschen. Frage, unreine Geister sind wer eigentlich? Dämonen. Und Dämonen sind wer? Sind gefallene Engel. Auch das ist eine interessante Parallele. Wir werden noch in einem der Vorträge darauf kommen. Es gibt in der Offenbarung auch drei echte Engel. Der Satan täuscht immer vor. Der Satan kopiert immer. Es gibt eine Stadt, eine wahre Stadt, die Stadt Jerusalem. Es gibt eine falsche Stadt, Babylon. Es gibt eine wahre Dreieinigkeit, es gibt eine falsche Dreieinigkeit. Es gibt eine wahre Drei-Engels-Botschaft, es gibt eine falsche Drei-Engels-Botschaft, wo drei gefallene Engel kommen, und zwar gleich Fröschen. Jetzt, warum gleich Fröschen? Andere Götter? Die Bibel sagt, dass Frösche eine Plage waren in Ägypten. Können wir uns erinnern, welche Plage es war? Es war die zweite Plage. Der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, strecke deine Hand über deinen Stab aus, über die Nilarme, über die Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über das Land Ägypten kommen. Und Achtung! Und die Zauberer taten dasselbe. Konnten die Zauberer den Eindruck erwecken, dass dort Frösche durch das Land hüpfen? Es war die letzte Plage, die die Zauberer Ägyptens nachmachen konnten. Es war sozusagen die äußerste Verführungskunst Ägyptens. Was bedeutet es, wenn am Ende der Zeit der Drache, das Tier und der falsche Prophet unreine Geister los, denn Dämonen gleich Fröschen. Es bedeutet, dass es die äußerste Verführungsmöglichkeit Satans sein wird, die er ausspielt. Er wird an das absolute Limit gehen, das, was er imitieren kann. Die Verführung am Ende der Zeit ist nicht einfach ein plumper Versuch. Die Verführung der Endzeit wird so nah an der Wahrheit sein, wie es dem Satan nur möglich ist. Und das sollte dir ein klein bisschen Gänsehaut einjagen. Ich weiß nicht, ob es das tut. Aber der Satan hat es geschafft, mit lange nicht der Erfahrung, die er heute hat, ein Drittel aller ungefallenen Engel zu verführen. Seit Jahrtausenden hat er dieses Spiel weiter vervollkommnet. Und die Bibel sagt, die letzte Auseinandersetzung wird so nah an der Wahrheit sein, dass es wie gleich Fröschen ist. Es ist das Äußerste, was Satan tun kann. Warum? Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes. Die ganze Welt, jede Nation. Und auch wenn du in der Schweiz lebst, die Schweiz wird ihre Autonomie aufgeben. Ihre Unabhängigkeit, ihre Neutralität. Jetzt gegen die Schweiz, die zuschauen. Und selbst wenn du auf Hawaii lebst, oder Neuseeland, oder in der Mongolei, oder wo auch immer, jede Nation wird mitmachen in dieser letzten Auseinandersetzung, in diesem Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Wir haben ja gesehen gestern, dass schon die USA Zeichen tun, dass Feuer vom Himmel kommt, um die Welt zu verführen. Und sie werden Folgendes bewirken. Dass allen, egal ob du wenig hast oder viel, ob du angesehen bist oder nicht angesehen bist, dass jeder ein was bekommen soll? Ein Mahlzeichen. An die rechte Hand oder auf ihre Stirn. Frage. Durch Handmeldung. Wer von uns könnte jetzt mit der Bibel in der Hand und der Bibel allein ausführlich erklären, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Hände hoch. Frage. Andere Hand. Ist das ein wichtiges Thema? Wer glaubt, das ist ein wichtiges Thema? Wer glaubt, Hände runter? Wer glaubt, dass man es erklären sollte in naher Zukunft? Okay. Vierte Frage. Wer kommt heute Abend? Es ist ein Thema auf Leben und Tod. Dankeschön. Und dieses Mal, wo wir die Hand gehoben haben, wollen wir es nicht so machen wie beim letzten Mal, als wir gesagt haben, wollen wir die Bibel studieren, nicht wahr? Wir wollen es diesmal auch tun, was wir versprochen haben. Heute Abend wollen wir besprechen, was ist dieses Mahlzeichen? Und zwar nicht durch irgendwelche außerbiblischen Quellen. Wir wollen die Bibel aufschlagen, wir wollen Vers für Vers vergleichen, bis wir es so deutlich sehen können, wie den Tag, was dieses Mahlzeichen ist und warum es die ganze Welt verführen wird. Und er versammelt sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Schon mal gehört den Begriff Harmageddon? Harmageddon, die letzte Schlacht, ist diese Schlacht um das Mahlzeichen, ist dieser geistliche Kampf gegen Christus und seine Nachfolger. Und all diese Weltmächte werden sich zusammenrotten und uns als ihre Feinde ansehen, wenn wir Christus anfolgen. Wenn wir Christus angenommen haben, wenn wir ihm nachfolgen, werden wir die Feinde der gesamten Welt sein. Jetzt, manche von uns haben ein Problem damit, wenn wir schon Feinde sind von ein oder zwei, drei Personen, nicht wahr? Wir sagen, wir können nicht mehr zur Arbeit gehen, weil gibt es drei Leute, die sind mir Feind. Aber wie ist es, wenn jeder Mensch in der U-Bahn, in der S-Bahn, auf der Arbeit, im Supermarkt dich anschaut, als wärst du der Feind Nummer eins für den Weltfrieden? Das sind Mechanismen, die wir kaum kennen, oder? Die wir kaum aus Erfahrung heraus erlebt haben. Die Bibel sagt, es wird so kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es wissen. Die Bibel möchte nicht, dass wir hineinstolpern und sagen, Hilfe, hätte ich das nur vorher gewusst. Die Bibel sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo wir behandelt werden wie die schlimmsten Verbrecher. Vielleicht sogar, hoffentlich, völlig unschuldig. So wie dieser Pastor, von dem wir gestern gehört haben, völlig unschuldig, behandelt wie ein dreckiger Verbrecher, der viele Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und niemand interessiert es auch nur dort, dass er freikommt. Wie würdest du reagieren, wenn du ins Gefängnis geworfen wirst, ohne dass du irgendetwas getan hast, nur weil du sagst, ja, ich glaube an die Bibel? Ich glaube, wir verstehen noch nicht ganz, was auf uns zukommt. Und wenn wir es verstehen würden, ich glaube, wir müssten nicht ständig animiert werden, die Bibel zu lesen, animiert werden, durch Gebetskreise mal wieder ein bisschen zu beten. Wenn wir verstehen würden, ja, wir sagen, Jesus kommt bald wieder, nicht wahr? Wenn wir verstehen würden, dass er wirklich bald kommt. Wenn wir die biblische Prophetie studieren würden und verstehen würden, was da kommt, würden wir von ganz alleine, ohne ständig gefragt zu werden, Hände hoch, Hände runter, kommst du bitte, bitte auf Knien gehen. Wir würden selbst kommen und sagen, ich will das verstehen, ich will mich vorbereiten, denn es geht um mein Leben. Ihr Lieben, ich glaube ganz fest, auch dir zuschaut, die Zeit der Theorie ist langsam abgelaufen. Die ist wirklich abgelaufen. Denn einen Charakter, der in dieser Zeit sagt, ich bleibe stehen, der kommt halt nicht über Nacht, indem ich schnell nochmal ein Gebetsbuch lese für 3 Wochen lang. Das kommt nicht so einfach schnell über Nacht, so ein Charakter, wo ich stehen bleibe, wenn jemand mir das Messer an die Kehle setzt oder die Pistole an die Schläfe und sagt, liebst du Jesus, willst du der Bibel ganz folgen oder machst du mit bei dem, was wir alle machen? Ihr Lieben, es ist Zeit, aufzuwachen. Die Bibel sagt, an demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander. Vielleicht fragt sich jemand, ja, wie soll das sein? Wenn ich heute in die Welt schaue, Nordkorea und Südkorea, der Iran und Israel, China und Amerika, Nordirland und Irland, die Ostdeutschen und die Westdeutschen, Ostdeutschland und Polen, Ostdeutschland und die Ausländer. Es gibt so viele Konflikte, so viele Disharmonien. Wie sollen die jemals alle zusammenkommen? Die Bibel sagt, dass Herodes und Pilatus vorher Feind gewesen waren. Aber als die Stunde Jesu kam, als sie gemeinsam gegen Jesus Krieg geführt haben, wurden sie Freunde. Ich bin kein Prophet, aber ich prophezeie, dass der Zeitpunkt kommt, wo Nordkorea, Südkorea, China, Iran, Afghanistan, Pakistan, USA, Venezuela, wie sie alle heißen, Deutschland, Frankreich, England, alle, China, Russland, Weißrussland, Ukraine, all die verschiedenen Nationen, die es gibt, zusammenarbeiten werden und einen Sinn haben, politisch und religiös. Inklusive der Moslems, inklusive der Hindus, inklusive der Atheisten. Sie alle werden durch die Verführungen Satans zu einem Punkt gebracht werden, wo sie eines Sinnes sind. So wie damals, als Herodes und Pontius Pilatus sich verbanden, als die Heiden mit den Israeliten, die an Gott glaubten und die, die nicht an Gott geglaubt haben, sich alle versammelt haben gegen Christus. Und was haben die Jünger Jesu gemacht, als alle sich versammelt haben gegen Christus? Und wenn alle sterben, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Ich kenne die Prophetie, bin vorbereitet. Sollen sie mal kommen, die Amerikaner? Sollen sie mal mit ihren Maschinengewehren auf mein Haus losstürmen? Sollen sie mal mit ihren Helikoptern kommen? Sollen sie mal mir das Geld entziehen? Das ist kein Problem, ich habe Glauben. Wirklich? Wirklich? Petrus hat geschrien, wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben. Er war derjenige, der am allerweitesten weggelaufen ist. So weit, dass er fast sein ewiges Leben verloren hätte. Aber zum Glück nur fast. Ihr Lieben, diese Geschichten sind aufgeschrieben für wen? Für uns als Warnung. Denn ja, es gab solche Zeit von Noah und zur Zeit von Noah, es gab solche Dinge bei der Zeit von Jesus, aber danach ging die Geschichte weiter. Petrus konnte aus seinem Fehler lernen. Aber das Ende der Zeit ist eben das Ende der Zeit, das Ende der Weltgeschichte. Da gibt es dann keine zweite Chance, aus den Fehlern zu lernen. Deswegen ist die Bibel voll von Geschichten. Abraham brauchte keine Geschichten in der Bibel, weil es gab Zeit, aus den Fehlern zu lernen. Aber wir haben all diese Geschichten, damit wir uns so vorbereiten, dass wir keine Fehler machen müssen, weil es wird dann keine zweite Chance geben, aus den Fehlern zu lernen. Und sie haben geschrien, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Petrus hat gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und ob du es glaubst oder nicht, jeder von uns, inklusive mir, ist in der Lage dazu zu sagen, ich kenne Jesus nicht. Ich habe nichts mit Jesus zu tun. Kannst du dir vorstellen, dass diese Worte deinen Mund verlassen? Ich habe nichts mit Jesus zu tun, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube den ganzen Quatsch nicht. Ich habe mich noch nie wirklich interessiert, ich wurde gezwungen. Könntest du dir vorstellen, dass du das mal sagst in der Zukunft? Dass diese Worte deine Lippen verlassen? Es ist möglich. Und es ist nicht möglich, weil wir plötzlich nicht mehr verstehen, was wir in der Bibel lesen, sondern weil die Liebe zum Leben, die Liebe zum Essen, die Liebe zu unseren Freunden oder Familienangehörigen vielleicht größer ist als die Liebe zu Jesus und der pure Druck, wird viele einbrechen lassen. Aber Standhaftigkeit trainiert man nicht, indem man sagt, ich werde so standhaft sein wie möglich. Standhaft sein, standhaft sein, standhaft sein. Standhaftigkeit trainiert man, indem man hiermit Zeit verbringt. Standhaftigkeit trainiert man, indem man Gebet betet. Standhaftigkeit trainiert man, indem man mit der Gemeinde Zeit verbringt. Und die Zeit ist jetzt da. Die Zeit ist sehr ernst. Die Zeit ist jetzt da, das zu tun. Und mir bricht es das Herz, wenn wir Woche für Woche solche Themen präsentieren und wir sagen, ja, kennen wir schon. Haben schon mal gehört, brauchen wir nicht nochmal hören. Wirklich? Es geht hier nicht um die Information. Viele von uns haben das schon öfter gehört. Es geht darum, ob wir diese Informationen in unserem Leben umsetzen. Dass wir tatsächlich bereit sind, dass Jesus die Winde loslassen kann. Denn wir kämpfen mit. Schon damals im Kampf im Himmel haben nicht nur Michael und der Drache gekämpft, sondern auch die Engel. Die Engel haben mitgekämpft. Sie sind Teil des Kampfes. Du bist Teil des Kampfes. Denn die Gemeinde von Laodicea wird beschrieben als ein Engel. Deswegen sagt Jesus uns, der Gemeinde der Endzeit, alle, die ich lieb habe, hat Jesus uns lieb? Die überführe ich. Er zeigt uns durch sein Wort, hey, ich hab dich. Ich hab dich überführt. Du hast nicht Zeit mit mir vermacht. Du hast nicht gebetet, du hast es versprochen. Du verlässt die Versammlung. Du machst nicht das, was du tun solltest. Und ich züchtige dich. Und das Wort züchtigen meint nicht peitsche, das Wort züchtigen meint erziehen. Möchten wir uns von Jesus erziehen lassen? So sei nun eifrig und tue was? Buße. Was heißt Buße? Buße heißt, ich gehe bisher in diese Richtung und dann drehe ich um. Ich kehre mich um. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Gläubiger, lieber Zuschauer, tu Buße. Die Zeit ist nah. Es heißt hier, dass dieses Tier sogar redete, das Bild des Tieres sogar redete und es bewirkte. Wir haben gestern gesehen, es werden Gesetze erlassen werden, die letztendlich, zunächst wird es ein Verbot geben, dass man nicht kaufen und verkaufen kann, wenn man nicht mitmacht bei diesem Kampf gegen Christus. Und wenn man dann immer sich noch weigert, wird es einen Todesbefehl geben. Das ist, was die Bibel sagt. So wie damals. Und die Bibel ruft uns zu, dass es eine Warnung gibt an die ganze Welt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn und auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Übrigens, wenn es heißt, dass wir diesen Glutwein trinken sollen, heißt es, wir haben genau zwei Optionen. Wisst ihr, was eure beiden Optionen sind, unsere beiden Optionen? Entweder Tod oder Tod. Entweder Todesbefehl oder Glutwein Gottes. Jetzt, du hast die Wahl. Jetzt, was ist wahrscheinlich die bessere Wahl? Lieber erster Tod als zweiter Tod, oder? Wir werden noch mehr darüber erfahren. Und natürlich wird nicht jeder sterben. Nicht, dass uns Mister stehen. Nicht jeder Gläubige wird sterben. Aber es werden Gläubige sterben. Jetzt, was bedeutet der Zorn Gottes? Fassen wir kurz zusammen, was die Bibel sagt. Gott ist... Was? Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ich illustriere das gern so. Stell dir vor, du hast zwei große Knöpfe. Einer heißt Zorn, der andere heißt Gnade. Also der erste heißt Zorn und der zweite heißt Gnade. Wenn Gott sieht, dass etwas schiefläuft bei seinen Kindern, dann muss er was haben? Ausdrücken? Zorn, richtig? Aber wie lange dauert es, bis der Arm dort ist? Beim Zorn. Langsam. Er wartet und wartet und wartet. Aber jede Entfernung, auch die von Gottes Arm bis zum Zornknopf sozusagen, hat irgendwann ein Ende. Es sei denn, wir berufen uns auf seine Gnade. Und dann sagt er Gnade. Wenn Gott seinen Zorn ausgießt, dann nur deswegen, weil die Menschen über einen langen Zeitraum seine Gnade nicht in Anspruch genommen haben. Weil sie immer weiter an Sünde gehäuft haben. Denn er hatte gesagt, mein Geist soll an den Menschen rechten, schon damals, vor der Sintflut. Und das Wort rechten, haben wir gesagt, bedeutet, dass die Sünden weiß werden wie der Schnee. Schon immer hat Gott versucht, die Menschen zu überführen, sie zu ihm zurückzuführen. Aber es gibt viele Menschen wie Pharao, die einfach eine Einladung nach der anderen abschlagen und sagen, nee, lass mal, später. Und so sagt die Bibel, und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Da sehen wir also Engel, die stehen da und halten die Winde fest und halten die an beiden Händen. Und es heißt, ich sah einen anderen Engel, er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir was? Die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Da, liebe Freunde, ihr sagt vielleicht, naja, wie lange dauert das jetzt noch mit der Zukunftsregierung? Wie lange dauert das jetzt noch, bis der Vatikan volle Macht entfaltet? Wie lange dauert das denn noch, ihr Lieben? Das dauert gar nicht mehr. Die Bibel sagt, das Problem ist nicht, dass die Winde noch nicht wirklich wehen, dass man noch ein bisschen warten muss, bis die Winde wehen. Die Bibel sagt, die Winde werden zurückgehalten. Warum? Weil die Knechte Gottes noch nicht versiegelt sind. All diese Dinge, die wir gerade studiert haben, hätten schon seit langer Zeit da sein können. Aber es glaubt ihr nicht. Schon seit Jahrzehnten. Aber aus einem Grund hält Gott es noch zurück. Weil er weiß, wenn es morgen eintreffen würde, wärst du vorbereitet? Wärst du vorbereitet? Wäre ich vorbereitet? Seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn morgen die letzten Ereignisse losbrechen und alles drunter drüber geht und dieser Krieg beginnt, wärst du vorbereitet? Wenn nicht, welche Gelegenheit hast du heute? Wir werden heute Abend nicht über das Mahlzeichen sprechen, sondern auch über das Siegel Gottes. Ich frage jetzt nicht keine Hände hoch, aber könntest du aus der Bibel erklären, was das Siegel Gottes ist? Kannst du aus der Bibel sehen, wie du versiegelt werden kannst, dass du weißt, dass du versiegelt bist? Heute Abend. Denn es kommt der Zeitpunkt, da ist es zu spät. 7 Tage bevor der Regen fiel, war die Tür geschlossen und niemand konnte mehr rein und niemand konnte mehr raus. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es einen Zeitpunkt geben, wo niemand mehr rein kann und niemand mehr raus kann. Und dann wird Folgendes passieren. Ich sah ein anderes Zeichen im Himmel. Groß und wunderbar. 7 Engel. Welche was hatten? Die 7 letzten Plagen. Denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Die 7 letzten Plagen. Es heißt, und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die 7 Engel, welche die 7 Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und wie viel? Wie viel? Niemand konnte in den Tempel hineingehen. Was bedeutet das praktisch für dich und mich als Gläubigen? Können wir jetzt in den Tempel hineingehen, ja oder nein? Ja. Die Bibel sagt, so lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, damit wir was bekommen. Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe. Aber wenn dort niemand mehr hineingehen kann, zur Zeit der 7 letzten Plagen, was bedeutet das? Da gibt es keine Barmherzigkeit mehr und keine Gnade, keine rechtzeitige Hilfe. Die Tür ist dann zu, und zwar vor der Wiederkunft. Nicht bei der Wiederkunft. Es gibt einen kurzen Zeitpunkt vor der Wiederkunft, da ist jedes Schicksal entschieden. Die Bibel drückt das so aus. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Wer bis zu diesem Zeitpunkt gerecht gewesen ist, der wird es weiterhin sein. Und wer bis zu diesem Zeitpunkt ungerecht gewesen ist, wird es weiterhin sein. Die Zeit ist knapp, meine Lieben. Du musst dich entscheiden. Himmel oder Hölle? Denn jetzt kommt der Zeitpunkt, da ist die Entscheidung vorbei. Es gibt einen Vers in der Bibel, der ist nicht in der Präsentation drin. Schlag mit mir kurz auf. In Jeremia. In Jeremia 8, Vers 20 ist einer der erschütterndsten Verse der ganzen Bibel. In Jeremia 8, Vers 20. Die Bibel sagt, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Dort wird es Menschen geben, die erkennen, ich hätte gerettet werden können, aber jetzt ist es zu spät. Ich möchte nicht in dieser Gruppe sein. Ich möchte nicht erkennen, dass die Ernte vorbei ist. Dass die Zeit, die Gnadenzeit, die Gott in seiner Gnade gegeben hat, endgültig vorbei ist. Möchtest du in dieser Gruppe sein? Bitte schieb nicht das auf, was in deinem Leben nicht mehr aufgeschoben werden kann. Wenn es etwas gibt, was dich daran hindert, völlige Gemeinschaft mit Jesus zu haben, schieb es bitte nicht einen Tag länger auf. Du könntest es eines Tages bitter, bitter, bitter bereuen. Schieb es nicht auf. Denn die Plagen werden fallen. Die Bibel sagt, der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde und es entstand ein böses und was? Ein schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malz eines Tieres haben. Ich möchte dieses Geschwür nicht haben. Deswegen musst du wissen, was das Malz eines Tieres ist. Und dann sagt uns die Bibel, und der zweite Engel goss auch seine Schale ins Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Kannst du dir vorstellen, wie das sein wird? Wenn die Menschen an der Küste, ich komme von der Küste, ich komme von der Ostsee. Ich liebe die Ostsee. Das ist eine wunderbare, wunderbare See. Was werden wohl die Strandbesucher sagen, wenn da plötzlich kein Wasser mehr ist, in das sie gehen können, sondern Blut? Überall, wo man hinschaut. Blut. Wie wird das sein? Der dritte Engel goss auch seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Warum das alles? Ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heilige, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Gibt es in der letzten Generation, wird es dort Menschen geben, die an Gott glauben, die sterben werden. Genau deswegen werden in den Plagen dann die Wasser zu Blut. Denn alle Plagen, wie im alten Ägypten, repräsentieren die Sünden der Ungläubigen. Gott wird sich rächen. Gott wird ihnen das geben, was sie selbst initiiert haben. Damals schon hieß es, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und lieber Freund, liebe Freundin, wenn es sein muss, dass jemand von uns für seinen Glauben sterben muss, dann haben wir die Gewissheit, dass kein Opfer, das wir bringen, umsonst ist. Ein Geschichtsschreiber hat mal gesagt, als die frühen Christen im alten Rom umgebracht wurden, zu Tausenden und Abertausenden, dann war das Blut, so heißt es, der Märtyrer, der Same des Evangeliums. Aber aus dieser Tatsache können wir eine Sache schlussfolgern. Wenn es wahr ist, dass Menschen, Märtyrer, die für Gott sterben, andere Menschen zu Jesus führen durch ihr Beispiel, was wissen wir dann über die Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit? Ich stelle die Frage nochmal. Wenn durch mein Zeugnis, durch meinen Märtyrertod, andere Menschen zu Jesus geführt werden können, welche logische Schlussfolgerung ergibt sich für die Zeit der sieben letzten Plagen? Es wird keiner mehr sterben von den Gläubigen. Warum? Warum wird es keinen Märtyrertod geben nach dem Ende der Gnadenzeit? Weil dann das Opfer keinen Sinn mehr hätte. Aber vor dem Ende der Gnadenzeit wird es Gläubige geben, die sterben werden. Das sagt die Bibel. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Die vierte Plage. Der vierte Engel goss aus seiner Schale über die Sonne und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und bekehrten sich nicht, denn die Gnadenzeit ist vorbei, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres. Frage, was ist der Thron des Tieres? Rom. Und die Bibel sagt, in der fünften Plage wird es finster werden. Um Rom herum. Das ganze Reich um Rom herum wird verfinstert werden. Die Menschen werden sich ihre Zungen zerbeißen. Hast du mal auf deine Zunge gebissen? Hast du mal auf die Zunge gebissen? Was passiert danach? Es schmerzt, oder? Aber hier beißen sich die Menschen nicht auf die Zunge, damit sie Schmerzen haben, sondern weil sie schon so viel Schmerzen haben, dass es gar nichts mehr dazu macht, ob man sie auf die Zunge beißt oder nicht. Sie beißen sie auf die Zunge, weil sie vorher schon solche Schmerzen haben. Und das Reich des Thrones, des Tieres, wird verfinstert. Aber selbst dann heißt es, sie lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen. Sie bekehrten sich nicht. Und Gott zeigt so, wie ihr Herz verstockt ist, so wie damals beim Pharao. Und dann heißt es, und der sechste Engel goss aus seiner Schale auf den großen Strom Euphrat. Das ist die sechste Plage. Und sein Wasser trocknet aus. Haben wir schon mal eine Geschichte gehört, wo der Euphrat ausgetrocknet wurde? Wo floss der Euphrat lang, der historische Euphrat? Durch welche Stadt? Durch Babylon. Es ist das Wasser, an dem Babylon sitzt. Wir hatten damals gesehen, als Kyros kam und Babylon eingenommen hat für die Meder und Perser, da wurden auch die Ströme trockengelegt. Der Euphrat wurde ausgetrocknet, er wurde umgeläutet, sodass das Volk befreit wurde. Das Volk Israel war in Babylon gefangen und Gott wollte es herausholen, so sandte er Kyros aus welcher Himmelsrichtung? Aus Osten, um den Euphrat umzulenken, um durch diese Aktion das Volk Gottes zu befreien. Jetzt, was wird passieren in der sechsten Plage? Schauen wir uns das kurz an. Das Volk war in Gefangenschaft. Die Bibel sagt, nachdem der große Strom Euphrat ausgetrocknet ist, wird der Weg bereitet sein, den Königen vom Aufgang der Sonne. Von welcher Himmelsrichtung geht die Sonne auf? Osten. Da kommen Könige vom Aufgang der Sonne. Warum? Schauen wir uns das kurz an. Kyros damals kam auch aus Osten, wie wir richtig gesagt haben, denn er stoße gegen Westen, Osten und Süden. Das heißt, Kyros war ein, Westen, Norden und Süden. Er war ein König von Osten und Kyros wird auch in der Prophetie genannt, mein Gesalbter. Kyros war ein Symbol auf wen? Auf Jesus Christus, der wie kommen wird? Von Osten. Jetzt die Wasser stehen für wen? Für Völker, Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, der Euphrat steht für all die Völker, die Nationen, die Babylon unterstützen. Wie viele Nationen werden das sein? Alle Nationen. Das heißt, so wie der Euphrat durch Babylon floss und damit die Stadt am Leben erhielt, sodass man sie eigentlich nicht belagern konnte und die Stadt Israel gefangen halten konnte, und wie dann aber Kyros kam von Osten, den Euphrat umleitete, sodass die Stadt Babylon nicht mehr sozusagen vom Euphrat unterstützt wurde und jetzt quasi eine offene Stelle hatte, und so besiegt werden konnte, sodass das Volk befreit werden konnte, so werden die Wasser, die symbolischen Wasser, die Völker, Nationen und Sprachen, ihre Unterstützung für Babylon aufgeben. In der sechsten Plage. Es heißt hier in Offenbarung 17, die 10 Hörner, das heißt die Weltregierung, die die ganze Welt vertritt, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure, also die Kirche, hassen. Und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Sie werden sich alle versammeln zum großen Tag Hamageddon, um gegen wen zu kämpfen? Gegen Christus und gegen seine Gemeinde. Aber als dann die Plagen fallen, werden sie sich gegeneinander richten. Die Waffen, die zum letzten Vernichtungsschlag gegen die Gemeinde Gottes gebaut werden und angewandt werden sollen, werden sich gegeneinander richten. Wenn wir mal das Alte Testament durchlesen, stellen wir fest, dass Gott immer wieder so gehandelt hat. Die meisten Siege im Alten Testament finden so statt, dass die Feinde sich gegenseitig umbringen. Schon mal gelesen? Denn Eisen und Ton werden nicht aneinander haften. Es wird so aussehen bis ans Ende, als ob tatsächlich der Satan es schafft, eine dauerhafte Einheit zu führen. Aber die Einheit wird nur so wie sein? Nur kurze Zeit und dann fällt es wieder auseinander. So wie Eisen und Ton kurz zusammenkommen und dann wieder auseinanderfallen. Es wird nicht aneinander haften. Während der Plagen wird dieses ganze System in sich selbst zusammenstürzen. Jesus kommt wieder vom Osten, wie Kyros vom Osten kam. Und während dieses ganze System in sich zusammenfallen wird, weil die Menschen erkennen werden, dass sie getäuscht worden sind. Wir haben gesehen, es ist eine religiöse Verführung, die stattfinden wird. Wir haben gesehen, es werden Kirchen sein, die dort die Leitung übernehmen. Was werden die Menschen irgendwann sagen, wenn sie nach der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Plage erkennen, dass sie getäuscht worden sind? Und dass sie erkennen werden, dass die Zeit zu spät ist, umzukehren. Auf wen werden sie wohl am meisten böse sein? Auf den Prediger, der gepredigt hat, ohne die biblische Wahrheit zu predigen. Auf den Priester, der gesagt hat, macht nur so, die Kirche hat recht. Auf die Politiker, die Druck angewandt haben, die sie mit wirtschaftlichen Maßnahmen in eine Ecke gedrängt haben und sie haben nachgegeben. Und so werden sie sich alle gegenseitig zerfleischen. Jesus wird wiederkommen in den Wolken des Himmels. Das heißt, er hat seinen Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet er und kämpft er. Jesus kommt nicht einfach nur wieder, er kommt wieder als der Sieger der Schlacht von Harmageddon. Er befreit sein Volk. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er ist der König der Könige. Er ist bekleidet in einem blutgetauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und wer folgt ihm? Heere. Jetzt aus welcher Sprache kommt Heere? Das ist Militärsprache. Ja, wir wissen, Jesus kommt global und sichtbar und mit allen Engeln und hörbar und er berührt den Erdboden nicht. Aber er kommt vor allem auch deswegen, das haben wir damals nicht gesagt, weil kurz vorher seine Gemeinde in der äußersten Not ist. Kurz davor völlig ausgelöscht zu werden. Und er wird kommen, um sie retten. Er kommt als Kämpfer, er kommt als Sieger, er kommt als militärischer Führer sozusagen in einem geistlichen Kampf. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um seine Gemeinde aus den Fängen dieser Verführung zu befreien. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Es ist das Wort Gottes, das sich erfüllen wird. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Er trägt an seinem Gewand und seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und dann kommt die siebte Plage. Der siebte Engel goss aus seiner Schale in der Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ich glaube, die Richterskala wird nicht ausreichen. 9,9 wird übertroffen werden. Ein Erdbeben so gewaltig, wie es noch kein Mensch erlebt hat. Ein solches Erdbeben so groß. Die Bibel sagt, dass alles, was steht, durcheinander geraten wird. Und aus der großen Stadt, wer ist die große Stadt? Die große Stadt ist Babylon. Aus wie vielen Teilen bestand sie? Wer waren die drei Teile? Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Selbst diese Einheit wird unter der siebten Plage aufgespalten. Sie werden sich nicht mehr eins sein, sie werden gespalten. Sie wurden wieder drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Was wird deine Zeit sein? Da werden nicht zwei Gebäude einstürzen. Da werden Städte einstürzen. Da kommt kein Hollywood-Streifen mit. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und das ist das Letzte der siebten Plage. Ein großer Hagel wie Zentnergewichte. Ich habe mal einen Hagel gesehen, der so groß war wie vielleicht eine kleine Faust. Hier spricht von Hagel wie Zentnergewichte. Fiel vom Himmel auf die Menschen und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Das wird das Ende sein für die meisten Menschen auf dieser Erde. Lieber Freund, der du heute zuschaust, lieber Freund, der du zusiehst, was in der Welt kann dir helfen, dass du nicht dort liegen wirst? Was musst du tun? Der letzte Abschnitt für heute. Der letzte biblische Abschnitt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Sitzt du unter dem Schirm? Jetzt, wenn es draußen regnet und ich nicht nass werden möchte, und jemand anderes hat einen Schirm. Was muss ich tun? Und wenn ich mich unterstelle, neben der Person, also da wo, bei der Person, die den Schirm hat, dann komme ich ihr nahe, oder? Hast du mal einen Schirm gesehen, wo man drunter stehen kann und 2 Meter auseinander Entfernung haben kann? Wenn ich unter dem Schirm des Höchsten sitzen möchte, muss ich ihm nahe sein. Dann kann er mich bewahren. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Selbst dann, wenn die Sonne so heiß sein wird, dass alle Ungläubigen versenkt werden, wir bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue, lieber Freund, liebe Freundin, ist Jesus deine Zuflucht, zu der du fliehst? Ist er deine Burg, wo du immer hinrennen kannst? Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Jetzt, welches Bild ist das? Unter den Flügeln. Wer birgt sich unter Flügeln? Kleine Küken, nicht wahr? Die ganz nah sich an die Mutterhenne ranschmiegen und sagen: Bist du gerade noch unterwegs als kleines Küken oder bist du schon ganz angeschmiegt an die Henne, an Jesus? Unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich was? Nicht zu fürchten. Vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Und wenn alles zusammenbricht, wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir bei Jesus wirklich sind. Und nicht nur bei Namen, nicht nur mit Vorgabe, mit äußerer Tradition. Wenn wir wirklich bei ihm sind, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Die Bibel sagt, ob 1000 fallen zu deiner Seite, ob 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wir werden über diese Erde gehen und zentnerschwere Hagelkörner werden niedergehen und es wird nicht einen einzigen von uns treffen. Denn du sprichst, der Herr ist meine was? Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage, nicht eine einzige der sieben Plagen, wird sich deinem Zelt auch nur nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten. Wer ist der Drache? Letztendlich. Satan, wir werden Satan zertreten. Wir werden beweisen, dass Satan Unrecht hat und Christus Recht hat in dieser Zeit. Und die Macht Satans in unserem Leben wird vollends gebrochen sein. Wir werden den Drachen zertreten durch die Kraft Jesu. Weil er was tut. Weil er sich an mich klammert. Lieber Freund, liebe Freundin, klammerst du an Jesus? Oder sagst du, ich kenne ihn? Ich kenne ihn, ist mein Freund. Ich folge ihm also auf Sichtweite. Lieber Freund, das wird nicht ausreichen. Durch diese letzte Zeit, vielleicht hat es bisher gereicht, naja, zu sagen, ich kenne Jesus, ich gehe einmal am Sabbat im Gottesdienst und wir singen zusammen und es ist wunderbar, ich habe dann liebe, nette Freunde. Das reicht nicht für die Endzeit. Durch die Endzeit kommen wir nur, wenn wir uns an ihn klammern, festhalten. Kannst du sagen, ich klammere mich an Jesus, komme, was er wolle und wenn er mich durchschleift durch die Endzeit, hineinschleift in das neue Jerusalem auf den Boden und wenn ich mich festhalte an seinen Knien, aber ich lass nicht los. So wie Jakob. Der gesagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Mit all den Fehlern, die ich gemacht habe, ich lass dich nicht los. Jesus wird dich nicht abschütteln. Jesus schüttelt niemand ab. Aber er wundert sich, wenn Leute über ihn reden, aber nicht wirklich Kontakt mit ihm haben, Körperkontakt. Denn Jesus sieht so viele Menschen über ihn reden, über ihn predigen und tolle Worte finden am Sabbat früh, die sich aber nicht in der Woche an ihn klammern. Bitte, hilf mir, ich bin so hilflos. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn retten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Es ist nicht schwer, sich an ihn zu klammern. Man muss nur alles andere loslassen. Klammerst du an Jesus, als würde dein Leben daran hängen. Denn lieber Freund, dein Leben hängt daran, ob du dich an Jesus klammerst wie ein Klammeraffe und festhältst. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm. Er heißt Immanuel, Gott mit uns. Aber nicht nur mit uns, Gott mit mir. Er ist bei mir in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ich weiß nicht, wie mir es noch so geht, aber ich möchte dieses Heil sehen. Ich möchte dort stehen, ich möchte gehen durch die Endzeit. Ich möchte dort stehen und sagen, mit Gottes Hilfe haben wir es geschafft. Ich sehe das Heil Gottes. Möchtest du auch dort stehen? möchtest du auch dort stehen, das Heil Gottes sehen. Nicht nur davon reden, nicht nur davon singen, sondern es wirklich sehen. Dann sei gewiss, Gott ist in Eile. Bist du auch in Eile, es zu sehen? Bist du auch in Eile, dich vorzubereiten? Dich an ihn zu klammern, damit er dich beschützen kann, damit er dich vorbereiten kann durch diese Zeit hindurch, wo in dem Druck der Zeit sich zeigen wird, was in uns wirklich drin ist. Wir werden uns an ihn klammern müssen und dann werden wir sein Heil sehen. Ich kann es kaum erwarten. Du auch? Freust du dich jeden Tag darauf, dieses Heil zu sehen? Wenn er kommt und all diese Sachen, diese Plagen, diese ganzen komischen Tiere und falschen Propheten und Drachen und großen Städte, dass alles auf der Erde zurückbleibt und wir endlich Frieden haben können. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid nicht in der Finsternis, ihr wisst es. Ihr habt es heute gehört, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts, ihr müsst nicht, die ihr live zuschaut, die ihr hier seid, ihr müsst nicht davon überrascht werden. Heute haben wir es gelesen. Heute haben wir uns damit beschäftigt. Heute können wir uns entscheiden. Heute können wir unseren Kurs überdenken. Denn an jenem Tag, wenn er kommen wird, möchte er sich in dir und mir verherrlichen. Wenn er morgen kommen würde, wäre er in dir verherrlicht? Er möchte kommen, dass er in dir verherrlicht ist, dass die Menschen in dir seinen Charakter sehen. Und er gibt nur eine Möglichkeit. Klammer dich an ihn. Klammer dich mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen, allem Denken, mit allem, was du hast. Hilflos, wie du bist, schmeiß dich auf ihn. Halt ihn fest und lass ihn nicht los. Und dann wirst du hindurchkommen. Und mach meinetwegen die Augen zu. Schau nicht nach links und rechts. Halt ihn nur fest. Halt ihn fest. Hast du Jesus ganz fest in deinem Herzen jetzt gerade? Hältst du ihn fest? Oder musst du erst noch zu ihm laufen? Dann fang an zu laufen. Schmeiß dich auf ihn. Er läuft auch auf dich zu. Aber halt ihn fest. Halt ihn fest. Unsere Frage heute ist: Willst du bis zum Ende treu zu Jesus stehen? Wenn Jesus wiederkommt, wenn all diese Wirren der Politik und der Kultur und der Kirche aufhören. Und die Bibel sagt, dass nicht selbst das kleinste echte Weizenkorn ausgesichtet wird. Vielleicht sagst du, ich bin schwach, ich bin ein schwacher Christ. Schwache Christen werden nicht fallen. Falsche Christen werden fallen. Die Bibel sagt in Amos, dass auch das kleinste Weizenkorn, das ein echtes Weizenkorn ist, nicht verloren gehen wird. Es ist gut, wenn du schwach bist. Denn wenn du schwach bist, dann kann Gottes Kraft in dir mächtig sein, weil du dich auf ihn wirfst. Aber wirf dich auf ihn. Möchtest du ihm treu sein? Bis ans Ende. Dann sei gewiss, dass du nur dann treu sein kannst, wenn du heute anfängst, im Kleinen treu zu sein. Da wird niemand ein Helden sein, des Glaubens sein, der heute sagt, naja, ist nicht so wichtig. Müsst ihr vornehmen, heute, da du seine Stimme hörst, im Kleinen treu zu sein, damit du lernst, auch im Großen treu zu sein. Ich möchte das in meinem Leben tun. Und wenn es dein Wunsch auch ist, möchte ich dich einladen, aufzustehen, gemeinsam für ein Gebet, damit Gott uns das schenken kann. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, vor uns liegt eine Zeit, die so stürmisch ist, dass man wirklich fast Angst kriegen könnte. Aber du hast gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Wir wissen aus der Geschichte von den Jüngern, dass wir in unserer eigenen Kraft das Boot nicht durch diese Krise durchdringen können. Aber du hast selbst die Macht über den Sturm. Vor uns liegt eine Zeit, in der wir vor Opfern stehen werden. Wenn sich die ganze Welt gegen dich und gegen deine Wahrheit und gegen deine Gemeinde zusammenrotten wird, dann werden wir vielleicht viel aufgeben müssen. Vielleicht unsere Arbeit, unseren Beruf, vielleicht unser Haus, vielleicht sogar unsere Familie. Aber Jesus, wir wollen dich nicht aufgeben. Wir wollen dich nicht aufgeben. Wir wollen mit allem, was wir haben, uns an dich klammern, festhalten, dich nicht loslassen, sodass du uns mit in den Himmel nehmen musst, einfach weil wir dich nicht losgelassen haben und weil durch die Nähe zu dir wir automatisch verwandelt werden. Herr Jesus, schenk uns die Treue im Alltag. Gib, dass wir heute schon uns an dich klammern. Nicht erst dann, wenn die Hagelkörner fallen und wenn das Wasser zu Blut wird, dann ist es zu spät. Gib, dass wir uns heute in den kleinen Plagen des Lebens, in den kleinen Schwierigkeiten, in den kleinen Unannehmlichkeiten an dich klammern, festhalten und dich nicht loslassen. So wie Jakob, der gesagt hat, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und wir wissen und wir danken dir für diese Prophezeiung in Psalm 91, dass egal was da kommen wird und wenn 1000 oder 10.000 umkommen, wir werden gerettet werden, wir werden befreit werden, es wird uns nichts tun. Da wird kein einziger sein, der an dein Wort glaubt, der wird in der Plagenzeit auch nur eine Schramme bekommt. Ja, es wird einige von uns geben, die vor dem Ende der Gnadenzeit durch die Gesetze, die gemacht werden, und erheblichen Druck kommen werden und die vielleicht sogar ihr Leben lassen werden. Aber nur diejenigen, die du dazu vorbereitest und nur dazu, damit durch dieses Zeugnis mehr Menschen gewonnen werden, als durch jede Predigt, die wir halten könnten. Und deswegen danken wir auch für dieses Vorrecht. Jesus, du weißt alles, wie es am besten ist. Und wir danken dir, dass wenn wir im Himmel sind, wir wissen dürfen, dass genau durch diese Plagen und Trübsalzeit unser Charakter sich in einer Art und Weise geformt hat, wie wir es wahrscheinlich noch in 100 Jahren nicht gemacht hätten, wenn wir einfach so weiter im Frieden gelebt hätten. Hab Danke, Jesus, dass du diesen Schnellkochtopf hast, der Endzeit, wo wir endlich gar werden für den Himmel, wo wir endlich die Notwendigkeit sehen, uns nicht mit dir zu beschäftigen, endlich die Notwendigkeit sehen, uns auf dich zu werfen. Herr Jesus, bitte gib, dass wir nicht jeden Sabbat Entscheidungen fällen und am Montag sie vergessen haben, sondern dass wir kontinuierlich dranbleiben und dass wir uns vorbereiten auf dein baldiges Kommen. Das bitten wir im ganzen und teuren Namen Jesu. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org. Thank you.